ARD.
Jan, ich habe eine neue Strategie für Urlaubsbücher entwickelt.
Oha, wie du es schaffst, noch mehr Bücher in noch weniger Zeit zu lesen oder was für eine?
Naja, welche ich mitnehme, ist ja immer die Frage. Bisher ist es oft passiert, dass ich einfach kurz vorher alles Mögliche eingepackt habe und gar nicht genau geguckt habe. Und dann habe ich es am Urlaubsort ausgepackt und dachte bei manchen so, warum habe ich das eigentlich mitgenommen? Jetzt habe ich die vorher nach Genre sortiert.
Aha.
Ich habe 4 Stapel gemacht. 2 von Büchern, die ich mehr, von Genres, die ich mehr lesen müsste, und zwar Krimi und New Adult.
Mhm.
Dann einen Stapel so leichte Sommerlektüre für Autopilot am Strand und einen Stapel spannende literarische Neuerscheinungen, also vermutlich spannende. Und dann habe ich es bei Insta gepostet und mich so ein bisschen beraten lassen von der Community. Das war sehr interessant.
Aber das klingt nach sehr, sehr, sehr vielen Büchern und nicht so ganz nach Urlaub, oder? Wenn da auch Bücher sind, die du mal lesen müsstest, aber eigentlich nicht wirklich willst.
Ja, aber es geht doch nicht anders, oder? Kannst du das anders machen?
Nein, wobei ich im Urlaub wirklich versuche, nur Bücher zu lesen, die ich lesen möchte.
Also ich bin gespannt, wie das jetzt am Ende klappt. Ich werde jetzt mehr als 30 Bücher mitnehmen.
Oh Gott, das ist ein bisschen viel. Okay, das wird, glaube ich, mehr als ein Koffer. Falls ihr euren Urlaubsbücherkoffer noch nicht gepackt habt, wir haben da ein paar Ideen, was ihr noch reinstecken könntet. Auch aus sehr unterschiedlichen Genres.
Wöchentlich Eat, Read, Sleep folgen. Das ist unser Sommergeschenk an euch. Vorige Woche gab es schon ganz viele Tipps aus dem MINT-Bereich in unserer lange angekündigten Mathe-Folge. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für alle, die uns Feedback geschickt haben. Ihr wart ja anscheinend sehr zufrieden mit dieser Folge und habt auch schon Vorschläge für weitere Themenfolgen geschickt, zum Beispiel Politik, Antike. Interessant. Aha. Technik, Psychologie, also da denken wir mal drüber nach. Nach dieser Folge werden wir wieder in den üblichen Rhythmus verfallen. Also dann gibt es wieder nur alle 14 Tage eine Folge.
Und ich würde mal sagen, Themenfolge Psychologie, da taucht heute auch schon ein Buch auf. Denn das ist Eat, Read, Sleep, euer Bücherpodcast, wo Bücher aus allen möglichen Bereichen vorkommen. Heute mit Jan Ehlert.
Und Katharina Marenholz. Ich denke gerade noch kurz darüber nach, welches.
Na, Philomena Freud, da geht es doch
auch. Ach so, ja, natürlich, Psychologie. Oh Gott, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass wir das ja vorstellen wollen. Ja, bleibt dran, es wird um Psychologie gehen. Wir sind Kulturredakteure beim NDR. Wir arbeiten mit Büchern und wir leben mit Büchern alle 2 Wochen. Oder jetzt gerade im Moment, jede Woche, machen wir es uns im Studio gemütlich, hier in unserem sehr schönen Podcast-Studio, und tauschen uns über aktuelle Leseerlebnisse aus. Und dazu gehört eigentlich einen Kaffee, haben wir heute vergessen. Vielleicht auch ist Wasser eher passend, denn es gibt auch immer was zu essen und das ist heute ein bisschen special.
Die literarische Vorspeise.
Ja, ich bin etwas skeptisch, sage ich mal, denn es muss ja immer ein Gericht aus einem Buch sein, das wisst ihr. Und da kommen wir in dieser Folge nicht um eine Speise herum, die nicht so auf meinem Speiseplan steht. Etwas, ja, darf man eigentlich fischartig sagen? Es kommt zumindest aus dem Meer.
Ja.
Denn wir sprechen nachher mit Beatrix Gerstberger über ihren Debütroman, der sofort auf der Bestsellerliste landete und der derzeit überall eigentlich zu finden ist, auf Instagram in den Besprechungen. Und der heißt Hummerfrauen, spielt in Maine, ich sehe Katharinas Augen leuchten, in einem Hummerfischerdorf. Und ihr ahnt es, da muss es natürlich auch Hummer geben. Naja.
Ja, und Jan hat schon ziemlich direkt gesagt, Hummer ist nicht so schlimm fischmäßig, dass er es auf keinen Fall essen kann. Er kann es essen, aber wir waren uns auch beide sehr schnell einig, dass keiner von uns einen Hummer kochen kann. Also die Vorstellung, so einen lebendigen Hummer in kochendes Wasser zu tun, also das könnte ich einfach niemals.
Nein. Schon gar nicht, wenn man dieses Buch gelesen hat, wo der Hummer, der Mr. Darcy, ja auch eine ganz, ganz liebe Persönlichkeit ist. Das hätte ich auch nicht geschafft, nee.
Und dann haben wir hin und her überlegt, es musste trotzdem irgendwie Hummer sein, zumal ich zumindest noch nie Hummer gegessen habe. Und wir können ja nicht über ein Buch, was in einem Hummerfischerdorf spielt, reden, ohne jemals Hummer probiert zu haben. Und deswegen haben wir eine Art Kompromiss hier vor uns stehen.
Ja, ich sehe Brot, das ist schon mal gut, ich werde also satt. Und ich sehe, oh, was steht denn da drauf?
Das ist eine sehr angemessene,
eine sehr schöne Schale, auf der ein Hummer zu sehen ist. Und darin ist, ja, das ist wahrscheinlich Hummer in Soße. Es hat etwas rosafarbenes, so wie Garnelen.
Es hat unsere Redakteurin besorgt. Lenore, wie heißt denn das eigentlich? Kannst du das mal kurz hier reinrufen?
Das ist Hummer in Cocktailsoße.
Hummer in Cocktailsoße. Also es sind auf jeden Fall offensichtlich, guck mal, Hummerteile vorhanden. Das ist so ein
Ja.
Schere oder was? Ja, ich weiß gar nicht, wo ist denn das Fleisch beim Hummer?
In der Schere.
In der Schere.
Hauptsächlich auch im Körper, aber in der Schere. Und da gibt es Hummergabeln, mit denen man die rausholen muss.
Ja, mit denen man
das
rausoperiert.
Und da habe ich ein ganz schlimmes Buch gelesen. Das Buch war gar nicht so schlimm, aber die Szene von Irene Dische, Schwarz und Weiß, wo Menschen Hummern essen, ein Liebespaar. Und sie sticht ihm dann das Auge aus, weil die Gabel abrutscht.
Gott.
Ich bin also sehr froh, dass wir hier einfach mit Messer und Gabel sitzen und nicht versuchen, neben diesem neuen Essen auch noch neues Besteck auszuprobieren. Ich habe übrigens schon mal Hummer gegessen.
Ja, dann. Und hast du das auch
das
mit so Gabeln rausoperiert?
Ich dachte ja, Hummer heißt Lobster und dann waren wir in Australien unterwegs und bestellten, es hieß Maroon oder Marin und das stellte sich auch als Hummer heraus. Es war nur ein Flusshummer und kein Meerhummer.
Und hast du dieses Besteck
mit
benutzt?
Mit Gabeln, mit Hummergabeln und es war eine Herausforderung.
Also ich probiere es jetzt auch.
Gar nicht so einfach, den hier rauszukriegen. Ich will nicht so ein großes Stück.
Mhm, da ist schon ein Messer. Es schmeckt hauptsächlich nach Cocktailsoße. Ja, aber es schmeckt nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Isst du denn so Krabben und so auch
nein,
nicht?
Nein.
Warum hast du denn überhaupt Maroon bestellt? Ohne zu fragen, was das
naja,
ist.
Naja, ich esse ja gerne das, was es in den Städten gibt, die Spezialitäten oder Dörfern. Und da, wenn das dann Fisch ist, esse ich auch mal Fisch. Oder wenn es Hummer ist. Also in dem Hummerfischdorf in Maine hätte ich garantiert auch Hummer gegessen.
Und da, aber es hätte dir nicht geschmeckt?
Wahrscheinlich nicht.
Du spinnst ja. Ich finde, das schmeckt ganz gut.
Es schmeckt sehr nach Cocktailsoße.
Du guckst ein bisschen angewidert.
Ein bisschen.
Vielleicht ist das doch nichts für dich. Ich bin ja auch nicht so ein Meeresfrüchtetyp. Aber das hier schmeckt ganz gut.
Also es ist okay.
Ich würde aber trotzdem mich nicht in so ein Hummer essen mit so Lätzchen und so Besteck und dann so ein Riesending und dafür total viel Geld bezahlen. Also das würde ich nicht machen.
So lecker ist es dann doch nicht.
Nee, oder?
Nee.
Aber später mehr zu dem Buch und zu dem Hummer. Jetzt erstmal zu etwas ganz anderem.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben ausgelost Sputnik von Christian Berkel. Christian Berkel ist ein deutscher Schauspieler, 1957 geboren. Seine Mutter Sala war Jüdin, ist 1938 nach Frankreich geflohen, wurde dort verhaftet und nach Gurs gebracht, dieses berüchtigte Internierungslager in Südfrankreich, kam dann wieder nach Deutschland, hat da im Untergrund gelebt und ist nach dem Krieg nach Argentinien ausgewandert. 1955 von dort zurück nach Deutschland gekommen und hat ihre Jugendliebe Otto Berkel geheiratet. Warum ich das alles an dieser Stelle erzähle? Weil es zu Christian Berkels Biografie gehört. Diese Geschichte seiner Mutter hat er in seinem ersten Roman ja erzählt. Der Apfelbaum heißt der, den habe ich nicht gelesen.
Ich auch
Hast
nicht.
Hast du den gelesen?
Nein.
Nee. Haben viele Leute gelesen, fanden viele Leute großartig. In seinem zweiten Roman hat er dann über Ada, über seine fiktive Schwester geschrieben. Und der spielt so im Nachkriegsdeutschland, 68er, dann auch. Durch den habe ich mich mit Daniel in Folge 22, ehrlich gesagt, ziemlich durchgequält. Jetzt also Sputnik. Hier erzählt Christian Berkel seine eigene Geschichte und zwar leider von ganz vorne. Zitat: Mein geheimes Leben begann im Jahr 1957 als ein Spermatozoon, das Wort habe ich noch nie vorher gehört, meines Vaters eine Eizelle meiner Mutter traf. Es folgt eine zu detaillierte Inneruterus-Beschreibung aus Sicht des Zellhaufens/Embryos/Fötus. Und so begleitet man Christian Berkel dann in diesem Buch durch sein ganzes Leben. Kindheit in Berlin, Ferien in Frankreich, erstes Interesse für Mädchen, viele Details zum Thema Ejakulation. Herzlichen Dank, Christian Berkel. An dieser Stelle hätte ich nicht unbedingt wissen müssen. Schule in Deutschland, Schule in Frankreich, Interesse fürs Theater, Interesse für Frauen. Here we go again, Autofiktion. Das verfolgt uns irgendwie.
Ja, es ist eine besondere Art der Autofiktion, denn dass die Autofiktion schon im Uterus beginnt, habe ich so auch noch nicht gelesen. Das ergibt ja in der Dramaturgie des Buches Sinn, weil es später auch nochmal darum geht, dass er noch einmal quasi wiedergeboren wird. Also es gibt einen Bogen von dieser ersten Geburt hin zu einer zweiten Geburt, der Geburt als Schauspieler. Also ich verstehe die Klammer, die er da macht. Ich verstehe auch, zwischendrin gibt es immer mal so Anspielungen, dass Kinder im Mutterleib ja schon hören, was man sagt, weswegen die Kinder in Frankreich die Babys anders babbeln würden als die Kinder in Deutschland. Also ich verstehe den roten Faden und die Klammer. Ich hätte diesen Einstieg wirklich auch nicht gebraucht, weil er auch so schwierig beschrieben ist, glaube ich. Also da sind ja keine wirklichen Emotionen oder wir werden auch ein bisschen alleine gelassen. Irgendwann scheint die Mutter tot zu sein, man weiß aber gar nicht warum. Und es wird nicht aufgeklärt, weil man zu dem Moment, wenn man die anderen Bücher nicht kennt, ja auch überhaupt gar nichts über die Familie von Christian Berkel weiß. Das war etwas irritierend. Also ja, Respekt für den Gedanken, Abzüge in der Umsetzung, würde ich einmal sagen.
Also der Anfang hat mich schon so dermaßen rausgeschmissen und ich hätte es wahrscheinlich nicht weitergelesen. Ich habe es natürlich dann weitergelesen und mein Resümee ist in erster Linie wahnsinnig langweilig.
Ja, also das Problem, was er hat, ist, finde ich, dass er zu sehr an seinem eigenen Leben festhängt und uns eben nicht mitnimmt als Lesende. Autofiktion funktioniert ja nur dann, wenn ich einen Anknüpfungspunkt finde, der über die persönliche Geschichte hinausgeht. Und wenn dann so Sätze fallen wie die Freunde aus dem Berliner Kreis meiner Eltern fand ich alle tot langweilig, bis auf den Österreicher Schorsch, der eigentlich Georg hieß und aus Otterkring kam. Und dann kommt aber nichts mehr. Was ist mit Schorsch? Was ist mit Otterkring?
Es ist sehr,
also warum muss ich das wissen, wenn ihr mir keine Chance gibt zu verstehen, was Schorsch anders macht als die anderen todlangweiligen Freunde?
Es ist auch so anekdotenhaft, ohne dass es richtige Anekdoten sind. Es bricht genau wie das, was du gerade gesagt hast, es bricht halt oft ab. Gerade wenn ich in irgendeiner Geschichte, in irgendeinem Teil seines Lebens drin bin. Also was ich zum Beispiel ganz interessant fand, war diese Szene in Frankreich als junger Mann, das halt Party da ganz anders funktioniert, dass man da bestimmte Kleidung haben muss, bestimmte Schuhe, einen vernünftigen Anzug, dass er das aus Deutschland gar nicht kannte, aber dass man ohne das in diesen Kreisen in Frankreich sich gar nicht irgendwo hintrauen durfte. Das fand ich so ganz interessant, dachte ich so, ah okay, hier kann ich irgendwie anknüpfen, aber dann führte das auch zu nichts, dann hörte das plötzlich auf und was ganz anderes fing an und du musstest dich im Grunde für jedes Kapitel neu orientieren und ich dachte aber immer auch noch dabei, ich will mich ja gar nicht an Christian Berkels Leben orientieren. Das ist ja im Grunde, interessiert mich das alles gar nicht.
Ja, ich wäre bereit gewesen, mich zu orientieren, gerade wenn er auch, das mag ich ja ganz gerne, zum Beispiel sagt, welche Bücher er gelesen hat und was die mit ihm gemacht haben. Aber auch da lässt er uns alleine. Dann heißt es, dass ihm ein Freund, der Fremde von Albert Camus, in die Hand gibt. Ich denke, okay, verstehe ich, kann ich mir vorstellen, dass das was mit ihm gemacht hat. Er hat das Buch nicht mal gelesen. Gibt er dann irgendwie so 10 Anekdoten später zu. Dann muss ich auch nicht wissen, dass ihm das mal jemand empfohlen hat, wenn er damit gar nichts gemacht hat oder ich zumindest nicht erfahre, was es mit ihm gemacht hat. Was ich mochte, war dann gegen Ende hinaus die Auseinandersetzung seiner Familie mit dem Nationalsozialismus. Da wird dann die Serie Holocaust erstmals ausgestrahlt, war ja ein großes Ereignis, weil viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger erstmals dann mit dieser Serie sich mit dem Verbrechen des Holocaust auseinandersetzen mussten. Und allein schon der Gedanke, dass die todlangweiligen Freunde inklusive Schorsch aus Otterkring dann kommen und gemeinsam diese Serie schauen, fand ich so absurd. Und die Diskussion, die dann entsteht, da hatte ich mal das Gefühl, da steckt ein Roman drin. Da könnte man wirklich was draus machen.
Wird ja auch nicht, genau, da könnte man was draus machen, absolut, aber es wird gar nichts draus gemacht. Das ist ja auch im Grunde 1:1 und auch relativ kurz abgehandelt. Also da wird ja gar nicht nochmal was hinterfragt, gar nicht noch irgendwas weitergetrieben, gar nicht noch was mit einer späteren Geschichte aus dem Leben, die es ja garantiert gab, irgendwie verknüpft und zusammengeführt. Und was mich wahnsinnig genervt hat, dieses Männerfantasiegetriebene und dann auf einer anderen Seite so altbacken. Also er schreibt zum Beispiel, das ist ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich dachte, oh nee, das kann nicht wahr sein. Ein Mädchen, also es geht sehr lange darum, dass er sein Interesse für Mädchen entdeckt und sehr detailliert. Ein Mädchen beschäftigte meine Fantasie ganz besonders. Sie hieß Andrea, ein blonder Wirbelwind, der es sogar beim Fußball mit den Jungs aufnehmen konnte und sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen ließ. Da steckt so viel Schreckliches drin.
Klingt nach einer typischen Kinderbuchheldin.
Ja, aber irgendwie so Vorurteile gegen Mädchen, die ja eigentlich gar nicht Fußball spielen können und andererseits so altbackene Ausdrücke wie ließ sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen. Also
und Andrea spielt dann ja keine so wesentliche Rolle. Nee, genauso wie Brigitte oder Birgit, die einmal an der Peripherie auftauchen, dann verschwindet.
Dafür sehr viel Alkohol, sehr viel Drogen spielen eine Rolle, hat mich auch ein bisschen genervt.
Ja, das stimmt. Wobei das wahrscheinlich dann seine persönlichen Erfahrungen sind, die er da auch verarbeitet. Und sagen wir so, für alle, die sich für den Menschen Christian Berkel interessieren, die ihn als Schauspieler gut finden, die wissen wollen, wie wurde er der, der er war, da erfährt man hier einiges, das schon. Also man kriegt auch mit, was seine schauspielerischen Ambitionen waren, wie er am Anfang scheitert, wie er dann mit den Method-Acting-Methoden von Lee Strasberg ganz furchtbare Dinge macht, wo ich dachte, zum Glück bin ich nicht Schauspieler geworden. Also dafür ist es spannend, das glaube ich schon, um diesen Menschen näher zu kommen, für alle, die ihn gut finden, für alle, die ein gutes Buch lesen wollen, sind da doch sehr viele Lücken, das glaube ich schon.
Sputnik, ne? Sputnik. Also es ist ja komplett seine Geschichte, aber er nennt sich einfach Sputnik. Da dachte ich auch so, warum das denn? Das ist übrigens in Deutschland kein, erlaubter Name, habe ich mal kurz recherchiert. Zu den nicht erlaubten Kindernamen, stand auf einer Webseite, zählen unter anderem Sputnik, Störenfried, Oma oder Verleinix.
Störenfried? Ach Mensch.
Ja, also er hätte sie ja auch Verleinix nennen können.
Gut, da gibt es bestimmt eine Geschichte mit dem Sputnik-Schock.
Ja, naja, das erzählt er ja am Anfang, aber naja, man muss der denn so heißen? Na, keine Ahnung. Was ich interessant fand, bei den Leuten, die es gelesen haben aus der Community, gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Also Anke zum Beispiel fand es auch absolut langweilig. Und Gabi hat geschrieben, sie fand, es ist ein gelungenes Zeitzeugnis. Und Susanne hat es sehr gern gelesen. Sie meint, sie ist eingetaucht, und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, in diese Schauspielkunst und in die 50er und 60er Jahre. Also für manche funktioniert es, für mich hat es überhaupt nicht funktioniert.
Macht euch selbst ein Bild oder ihr habt jetzt vielleicht auch ein gutes Bild nach unseren Beschreibungen. Christian Berkel, Sputnik heißt das Buch, ist im Ullstein Verlag erschienen, hat 384 Seiten, 26 Euro. Ich habe ein Buch mitgebracht, vor dem ich auch ein bisschen Angst hatte, denn wir hatten ja zu unserem Fanfest aufgerufen, schickt uns Bücher außerhalb unserer Komfortzone, wir lesen die dann. Und ich habe dabei Instagram ein bisschen mitgelesen und gleich drei Menschen aus unserer Community sagten, Jan solle doch bitte mal 18. Stock von Sarah Gmür lesen, da könne er nichts mit anfangen. Für alle, die wissen, was ich lesen musste, war das da doch...
Was wir bestimmt haben, dass du lesen musst, letztendlich.
Genau, der kleine Strickladen in den Highlands, ich sage nur Eichhörnchen-Alarm, ist das ein Buch, wo ich dachte, komm, die Herausforderung nehme ich jetzt mal an, schlimmer kann es ja nicht sein. Und was muss ich sagen, ich habe es von der ersten Seite an geliebt, wirklich. Weil Sarah Gmür so eine ganz besondere Sprache hat, die schroff ist, hart ist, mit einem Hang zu einer Zuspitzung, aber auch mit Bildern, die ich so nicht allzu oft gelesen habe. Also da wird nicht lang rumgeredet, da kommt man gleich voll rein. Ich lese mal kurz vor, wie sie die Wohnung beschreibt in diesem 18. Stock. Die Wohnung läuft über meinen Onkel, eine asbestgraue Zwei-Zimmer-Wohnung mit faserigem Schimmelpilz unter dem Waschbecken. Aber er denkt, er habe hier ein Kronjuwel. Der Hausnazi im 6. Stock hat sich die Fenster mit Deutschlandflaggen zugehängt. Er hat wie alle hier einen alten Mietvertrag und sich wie Ungeziefer eingenistet. Man kriegt ihn nicht mehr raus. Der Lift ist entweder defekt oder voller Sperrmüll. Die Leute stellen alte Röhrenfernseher und durchgebumste Matratzen rein zu verschenken und hoffen, dass irgendjemand den Müll aus dem Fahrstuhl in die Wohnung zieht. Und ich sehe diese Wohnung sofort vor mir und bin sofort drin in diesem Leben. In dieser Wohnung wohnt nun Wanda, gemeinsam mit ihrer 5-jährigen Tochter Kali. Und Wanda hat sich ihr Leben ganz sicher anders vorgestellt. Ein glamouröses Leben. Sie will nämlich wie Christian Berkel Schauspielerin werden. Also sie sagt nicht wie Christian Berkel, aber sie hat den gleichen Traum. Aber sie ist eine Schauspielerin ohne Job. Denn der letzte bezahlte Auftritt war eine Werbung für eine Waschmittelmarke. Ein paar Jahre ist das schon her, dann kam nichts mehr. Also versucht sie jetzt ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Schließt vorsichtige Freundschaften mit den anderen Nachbarn, etwa mit Eileens Mama. Einer Frau, die immer aushilft, wenn Kali betreut werden muss. Mit der sie aber, das sagt sie mit großer Offenheit, wahrscheinlich gar nichts zu tun hätte, wenn sie nicht zufällig beide Kinder hätten und im gleichen Haus wohnen würden. Und dann bekommt Wanda doch noch das Angebot, eine große Rolle in einem Film mit einer namhaften Regisseurin und einem sehr beliebten und sehr attraktiven Schauspieler. Aha, man ahnt, was kommen könnte, doch ausgerechnet beim ersten Kennenlernen wird Kali dann krank. So krank, dass selbst Eileens Mama nicht mehr weiter weiß. Und jetzt prallen eben die zwei Leben aufeinander. Da ist Wanda die Schauspielerin, die ihre Chance wittert, und da ist Wanda die Mutter, die alles für ihre Tochter tun würde. Und mich hat das sehr berührt, zum einen, weil es am Anfang ja sehr schroff, auch so ein bisschen witzig rüberkommt. Man erwartet vielleicht eine groteske oder eine Liebesgeschichte. Und dann wird die Geschichte mit Kali ja wirklich eine sehr dramatische. Denn diese Krankheit entpuppt sich, das kann man vielleicht spoilern, als eine sehr ernste Krankheit, eine Hirnhautentzündung. Und sie wird von einem Krankenhaus ins nächste verwiesen und keiner kann ihr helfen. Und aber auch diese Beschreibung, wie sie in den Film reinkommt, die sind immer so am Rande des Kitsch, aber dann mit so viel Selbstironie. Also allein schon die Regisseurin, die hat den wunderschönen Namen Undine Beulwitz. Das ist ein Name, da sehe ich auch sofort einen bestimmten Typus von Regisseurinnen vor mir. Mich hat das Buch wirklich begeistert. Ich habe es von Anfang zu Ende durchgelesen auf dem Balkon und das war für mich so ein wunderschönes Leseerlebnis. Man musste nicht zu viel nachdenken, es geht nicht zu tief, aber es lässt auch genug zurück, dass man es hinterher noch eine Weile im Herzen behält. Also vielen Dank allen, die mir diese Herausforderung geschickt haben.
Ich wundere mich, dass jemand dachte, dass du dieses Buch nicht magst oder dass das für dich sehr weit außerhalb deiner Komfortzone ist. Das wundert mich wirklich. Ich hatte das ja schon mal angefangen und habe es dann weggelegt, weil ich es nicht aushalten konnte, wie die Mutter, also wie Wanda, ihre Tochter vernachlässigt, wie die viel zu spät zum Arzt geht. Das hat mich so berührt, also auf unangenehme Weise berührt, dass ich das dachte, ich kann das nicht weiterlesen. Dann habe ich es weggelegt und jetzt habe ich es natürlich nochmal genommen, nochmal von vorne angefangen und zu Ende gelesen, als du gesagt hast, du bringst es mit in die Folge. Und ich habe mich leider dann zusätzlich dazu sehr gelangweilt, auch bei diesem Buch. Und unpopular opinion, ich weiß, viele Leute feiern das Buch total ab. Das Feuilleton überschlägt sich mit Begeisterung über dieses Buch und ich kann da überhaupt nicht einstimmen. Ich fand die Protagonistin so unsympathisch und irgendwie auch nicht stimmig und den Plot auch so unglaubwürdig. Also, die kriegt eine mega Rolle im Film. Der Hauptdarsteller wird natürlich ihr Lover. Aber ansonsten kriegt sie gar nichts auf die Reihe. Passte für mich irgendwie nicht. Vernachlässigt ihr Kind total. Und die Kritiker schreiben alle so, ach, das ist so eine tolle Botschaft, man soll an seine Träume glauben. Und dann denke ich so, ach so, ja, man soll an seine Träume glauben, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf das Kind, auf die Freundschaft. Also weil sie ist ja zu allen irgendwie ätzend, auch zu Eileens Mama, die ja übrigens die ganze Zeit nur Eileens Mama heißt. Alle Leute haben einen Namen und die heißt nur Eileens Mama. Das ist auch schon irgendwie so ein Kunstgriff, wo ich denke so, das wird ja dann auch noch erklärt, was ich fast noch schlimmer fand. So nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt, kann mir ihren Namen nicht merken. Und ich denke so, naja, ganz ehrlich, also wirklich. Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, dass das so viele Klischees reproduziert. Das Leben in Armut. Alle stehen im schlechten Licht da. Eileens Mama, die irgendwie nur Hausfrau ist, das wird irgendwie auch ja kritisch dargestellt. Dann die Kinderärzte, die alle irgendwie nicht wissen, was sie machen. Und da dachte ich so, das finde ich furchtbar, weil ich kenne so viele tolle Kinderärzte, die alles für Patienten machen und sich auch gerade für Leute einsetzen, die in prekären Verhältnissen leben und die eben nicht sofort wissen, ah, wenn man sein Knie nicht küssen kann, dann könnte es eine Hirnhautentzündung sein. Alarm, 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 da muss man sofort zum Arzt gehen. Dann die ganze Filmbranche sowieso bevölkert von Stereotypen, egozentrischer Produzent, narzisstischer Hauptdarsteller, reicher Privatarzt des Produzenten, der übrigens dann Kali ganz spontan mal einen Termin macht und auch ganz spontan ein EEG durchführt. Das möchte ich sehen, dass das passiert. Und dann kriegt die so eine ganz heftige Diagnose, das Mädchen. Das verläuft aber auch im Sande. Da wird gar nichts gemacht. Können wir jetzt hier nicht verraten. Ja, also weiß ich nicht. Ich bin gar nicht warm geworden mit diesem Buch.
Gut, so ist das manchmal. Gerade wenn, du hast es ja am Anfang gesagt, wenn es Themen betrifft, wo du auch merkst, da ist so ein Widerwillen. Mich stört das ja gar nicht, wenn ich Figuren nicht sympathisch finde, sondern ich kann sie dann trotzdem, ja nicht ins Herz schließen, aber kann ihnen trotzdem sehr gespannt folgen, weil es ist ja genau dieses Dilemma. Sie will ja eigentlich rücksichtslos ihren Traum verfolgen und kann es dann aber doch nicht.
Na, und macht sie aber schon. Also ich meine, sie lässt das Kind einfach dann auch alleine, nachdem diese schreckliche Sache mit der Krankheit passiert ist, wo ich denke, spätestens da musst du doch sagen als Mutter, es geht irgendwie nicht. Ich muss mehr für das Kind da sein. Und dann kurze Zeit später, die ist wieder gesund und dann lässt sie die über Nacht alleine. Also ich finde das... Also
ja, aber das ist doch genau diese spannende Frage dabei. Ne, was machst du, um deinen Traum zu leben? Und natürlich würde ich auch sagen, aus menschlicher Sicht ist das nicht in Ordnung. Aber als Geschichte fand ich das sehr glaubhaft, dass man da jemanden hat, der sagt, ich will aber so unbedingt raus aus diesem Leben. Ich finde das alles so furchtbar. Ich will mir nicht mal den Namen der Mutter, der besten Freundin meiner Tochter merken. Und geht dann diesen Weg. Und dass Sarah Gmür das aber auch aufmacht, dass sie eben nicht versucht, wir schaffen jetzt eine Harmonie und die Figuren handeln so, wie wir uns das vielleicht alle gerne wünschen würden, das fand ich ziemlich stark. Und natürlich sind da Klischees, aber ich finde, diese Klischees sind so überzeichnet, dass man auch merkt, dass sie selber als Klischees empfindet. Und dann...
Ach. Also das ist natürlich, also ich meine, das könnte man natürlich bei jedem Klischee in jedem Buch sagen als Entschuldigung. Ich fand es schwierig, aber wir sind hier agree to disagree über dieses Buch.
Absolut. Es gab auch kritische Stimmen, das stimmt, aber als ich in unserer Community gefragt habe, waren die Reaktionen doch fast ausschließlich begeistert bis positiv. Florian Valerius, Buchhändler unseres Vertrauens, sagte, mein Highlight des Frühjahrs. Macht euch also gerne selbst ein Bild mit der Triggerwarnung natürlich, es tauchen schlimme Krankheiten bei einem kleinen Kind auf und das muss man auch wirklich aushalten können. Sarah Gmür, 18. Stock, das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, hat 210 Seiten und kostet 22 Euro.
Was ich ja extra vor dem Urlaub gelesen habe, weil es so viele Anfragen nach Tipps gab, sind Kinderbücher. Für Eat, Read, Sleep gucke ich ja immer nach besonderen Kinderbüchern. Wir hatten ja auch schon einige hier im Podcast. Ich gucke meistens nach Büchern, die man auch als Eltern gern mitliest oder vielleicht auch gerne vorliest.
So,
das sind so ein bisschen die Ansprüche, die ich so an Kinderbücher habe, die ich hier in den Podcast mitbringe.
Und ich war dir sehr dankbar. Ich war mit meiner Tochter im Urlaub und habe sehr viel vorgelesen. Sehr, sehr, sehr viel vorgelesen.
Von meinen Tipps?
Auch von deinen Tipps habe ich dann.
Okay, und hattest du auch schon Frag Philomena Freud dabei?
Das kannte ich bis dahin noch nicht.
Okay, das habe ich nämlich jetzt als erstes hier mitgebracht. Frag Philomena Freud von Annette Röder. Das spielt in Wien 1921. Philomena ist ein Waisenmädchen, das als Schuhputzerin arbeitet. Und zwar vor der Praxis von Sigmund Freud. Da gehen ja sehr viele betuchte Leute ein und aus und die lassen sich dann auch gerne mal die Schuhe putzen. Und Philomena hat für diese Leute nicht nur saubere Schuhe, sondern auch immer wieder praktische Ratschläge, die manchmal besser sind als die von Freud selbst. Und eines Tages wird eine Patientin von Freud, eine reiche Patientin, mit der Philomena auch schon oft geplaudert hat, ermordet. Und das Ganze wird so ein Krimi. Baronin Wallersee ist erstochen worden mit einer Haarnadel. Und noch schrecklicher, die Mörderin soll das Mündel dieser Baronin sein, Sidonie. Und die kennt Philomena auch. Und sie ist sich sicher, das kann auf gar keinen Fall die Mörderin sein. Die hat das auf gar keinen Fall gemacht. Und sie will jetzt beweisen, dass Sidonie unschuldig ist. Und dann beginnt eine sehr abenteuerliche Detektivermittlung im Wien der 20er Jahre. Das habe ich dir ja zum Lesen gegeben. Kinderbücher ist ja sonst auch nicht so absolut dein Turf, es sei denn, du liest sie vor. Hat es dir gefallen?
Es hat mir gefallen. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob es nicht ein bisschen viel wienerisch ist für jüngere Kinder. Da tauchen am Anfang sehr viele Wörter auf, wie Sprengelfürsorgerin, Karfiol, Fisole, die da gekauft werden. Ich mag das ja ganz gern, weil man dann auch als Eltern wahrscheinlich nochmal nachschauen muss, wenn die Kinder fragen, was sind denn Fisole, die da auf dem Markt
und es gibt ein Glossar.
Werden. Genau, das hilft dann sehr, das Glossar. Und ich mochte sehr diese kleinen Kapitelüberschriften, die immer mit sehr viel Fantasie geschrieben sind. Ich habe jetzt leider gerade kein schönes Zitat,
aber guck doch mal rein.
Die haben mir immer sehr gefallen.
Fünftes Kapitel, in dem sich eine Bekannte von Philomena auf wundersame Weise verdoppelt und vier Fläschchen Farbauffrischer die Besitzerin wechseln.
Ja, so wird dann immer zusammengefasst, was passiert mit diesem kleinen Witz der Verdoppelung, der dann natürlich auch aufgelöst wird. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch dieser Fall, der aufgelöst werden muss mit der Perlenspinne, ist etwas zum Mitdenken. Und ich mag ja diese Welt, und das ist so ein bisschen Charles Dickens, wie Philomena eben mit den anderen Straßenkindern. Da ist Beppi, der Zeitungsjunge, da ist aber auch der Wachtmeister, der sich gut mit ihr versteht, wie sie mit denen zusammen in so einer Art Bande, die hat auch einen Namen, durch die Stadt Wien läuft.
Alsa Grundbande, genau.
Hat mir richtig gut gefallen.
Ja, ich finde das auch toll, weil es einen in so eine andere Welt mitnimmt. Und gerade dieses mit diesen wienerischen Ausdrücken, ich finde das auch toll. Ich mag das auch in Büchern und ich mochte das auch als Kind schon, vor allem wenn hinten ein Glossar ist. Mich nervt es wahnsinnig, wenn ich das nicht erklärt kriege. Also ich habe das total gerne gelesen und es sieht auch so schön aus mit so goldenem Art Deco-artigen Rahmen, buntes Cover. Farbschnitt, so rosa-roter Farbschnitt und innen das Vorsatzpapier, wenn man es einmal aufblättert, ist wie so eine alte Tapete. Mhm. Da sind so Elstern auf rosa-rotem Grund. Mhm. Elstern spielen eine Rolle in dem Buch, deswegen sind die da abgebildet.
Ein bisschen gehadert habe ich mit dem Prolog. Das ist ja eigentlich sonst eher dein Turf,
ja,
wo du sagst,
auch.
Das ist schwierig. Da wird ein Traum beschrieben und das in einer Art Husch noch schnell um die Ecke, Obacht. Also
Die Sprache hat mich gar nicht abgeholt.
Und nimmt auch, man braucht ihn auch nicht.
Nee,
für das
gar
Weitere.
Nicht. Der verwirrt auch total und fand ich auch überhaupt nicht kindgerecht. Habe ich jetzt hier verschwiegen. Aber gut, dass du es ansprichst. Unbedingt überspringen oder vielleicht auch, wenn man es Kindern schenkt, vielleicht dazu sagen, lest diesen Prolog nicht, denn der verwirrt und ich finde ihn wirklich auch alles andere als kindgerecht. Aber alles andere hat mir dann echt gut gefallen. Frag Philomena Freud, Band 1, Die Perlenspinne von Annette Röder, ist erschienen bei Knesebeck, 272 Seiten für 18 Euro, ab 12 Jahren laut Verlag, ich würde sagen ab 11. Und Achtung, wir sind unserer Zeit ein kleines bisschen voraus, das Buch wird es erst ab dem 14.8. im Handel zu kaufen geben. Als E-Book gibt es aber jetzt schon, und man kann es ja sonst auch vormerken lassen, ich habe das erst gemerkt, als ich es schon für den Podcast rausgesucht und mich da so rein verliebt hatte in das Buch, deswegen habe ich es jetzt einfach trotzdem mitgebracht. Aber ich dachte mir dann auch, ich gebe jetzt noch drei Kurztipps dazu.
Dann lehne ich mich zurück und esse noch ein bisschen Hummer.
Na, du kannst genau, kannst du lauschen, gucken, was für dich und für deine Tochter in Frage kommt. Weil einfach so viele Anfragen gekommen sind über den Buchladen und wir konnten die ja gar nicht alle beantworten und wir können die auch in den Folgen nicht alle beantworten. Aber klar, Urlaubszeit, da sucht man halt was für die Kinder. Und deswegen dachte ich, bringe was für jedes Alter mit. Also das war jetzt hier ab 11, 12 und jetzt habe ich noch drei weitere. Und Achtung, da werde ich auch jeweils nur Autortitel und Altersempfehlung sagen, nicht wundern. Alle Angaben gibt es in den Shownotes. Bist du bereit, Jan?
Ich bin bereit.
Okay, also, guck mal hier, das Erste. Kannst du auch mal in die Hand drücken, was ich mitgebracht habe. Für Kinder ab 8, die Insel der magischen Wächter. Das ist richtig gute Einsteiger-Fantasy, sieht man schon am Cover.
Genau, was ein bisschen erinnert an die Schule der magischen Tiere. Und darum geht es ja auch ein bisschen, dass sich Kinder in Tiere verwandeln dürfen.
Genau, darum geht es. Und es erinnert wahrscheinlich im deutschen Titel nicht von ungefähr an die Schule der magischen Tiere. Ist ja ein totaler Bestseller, sehr beliebt bei Kindern, unter anderem eben, weil es so leicht zu lesen ist. Und das ist dieses Buch auch. Leicht zu lesen und trotzdem spannend und wirklich eine gute Geschichte, auch ein bisschen vielschichtiger als Schule der magischen Tiere, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig. Es geht um Barry. Sie soll Schülerin der berühmten Wächterakademie auf der Lotusinsel werden. Die Kinder sollen zu Wächtern ausgebildet werden und die Wächter sollen dann Tiere und Pflanzen beschützen. Und wie man das macht, lernt man eben auf der Akademie und man lernt auch, sich in ein magisches Wesen zu verwandeln. Und das fällt Barry am Anfang sehr schwer. Deswegen weiß man nicht, ob sie überhaupt die Prüfung besteht. Spoiler. Es gibt Band 2, sie versteht sie. Aber das sagen wir natürlich nur hier unter uns, das sagen wir nicht den Kindern. Die Insel der magischen Wächter, Band 1, der große Test von Christina Soontorn-Vett für Kinder ab 8. Für Kinder ab 10, auch ein Fantasy-Buch, Game Noctis. Das ist für ein bisschen leseerfahrenere Kinder. Und ich lese ja sehr viel auch Kinder-Fantasy-Bücher und vieles ist more of the same, ehrlicherweise. Und das hier hat mich echt begeistert, Game Noctis, weil es eine völlig neue Welt erschafft. Eine ganz besondere Welt, spielt auch auf einer magischen Insel. Diese Insel heißt Dantessa und erinnert sehr an Venedig. Und auf Dantessa regiert das Spiel. Alle spielen. Kartenspiele, Würfelspiele, Brettspiele. Und je nachdem, wie erfolgreich man ist als Spieler, Spielerin, desto mehr Geld hat man und desto angesehener ist man oder ist die ganze Familie dann. Und dann gibt es ein Spiel, das besonders hart ist, das Game Noctis, ein Wettkampf auf Leben und Tod. Und Pia, die Hauptperson, muss dieses Spiel gewinnen, denn sonst kann sie ihren Großvater nicht aus der Verbannung retten. Hat mir super gut gefallen. Wegen dieser ungewöhnlichen Welt. Erinnert natürlich ein bisschen an Tribute von Panem, was ich ja auch sehr gerne gelesen habe, immer, aber eben für Kinder ab 10. Also es ist natürlich nicht so brutal und gruselig wie Tribute von Panem. Game Noctis von Diva Fagan, eine Entdeckung für mich.
Was mich wirklich interessieren würde, du sagst ja zu Recht, das sind spannende Geschichten. Ich habe festgestellt, zum Vorlesen beim Einschlafen sind spannende Geschichten gar nicht so gut, weil das Kind schläft dann ja nicht ein. Ich habe einige Bücher wirklich von vorne bis hinten vorgelesen und dann mir am Ende ein sehr langweiliges, wahrscheinlich mit KI generiertes Kinder-Gute-Nacht-Geschichtenbuch runteergeladen. Das hat funktioniert. Nach 10 Seiten schlief sie tief und fest. Also es ist vielleicht dann doch besser, manchmal für solche Sachen auch langweilige Bücher vorzulesen?
Zum Einschlafen möglicherweise. Aber langweilige Bücher gibt es ja wie Sand am Meer. Du sagtest es gerade, man kann das vielleicht auch selber KI generieren, einfach so ein paar Stichworte eingeben und das dann vorlesen.
Das war wirklich furchtbar.
Oder einfach ganz, ein Sachbuch. Ganz furchtbar. Aber ich will natürlich hier gute Bücher empfehlen, die man nicht weglegen kann im besten Fall. Jetzt hatten wir also für 18 und 12, jetzt habe ich noch eins für Jugendliche dabei, wenn die denn mit 14 und aufwärts noch mit in den Urlaub fahren. Braucht man für die vielleicht auch was und gerne was Dünnes, weil nach meiner Erfahrung Jugendliche ab 14 nicht so gerne lesen. Und da habe ich mitgebracht Das falsche Leben, das ist das neue Buch von Maya Nielsen. Maya Nielsen ist eine Autorin, die deutsche Geschichte für Kinder und Jugendliche erzählt. Kennt man vielleicht Feldpost für Pauline, da geht es um den Ersten Weltkrieg. Und voriges Jahr ist auch erschienen von Maya Nielsen Der Tunnelbauer. Da geht es um einen, der so einen Fluchttunnel von West nach Ost-Berlin gegraben hat. Und im neuen Buch geht es auch um die Geschichte der DDR. Und diese Geschichte beginnt 1979 in Hannover, Jan.
Ha.
In Hannover. Thomas ist 16 und lebt mit seinem älteren Bruder Mischa und seinen Eltern in Hannover. Alles ist ganz normal, wie es so ist in der Familie der 70er Jahre. Also kommt einem einigermaßen bekannt vor. Und dann kommt eines Abends der Vater nach Hause und sagt, Opa ist krank, wir müssen den besuchen. Also das ist ganz dramatisch, wir müssen da jetzt sofort hinfahren und dann wird sehr überstürzt alles gepackt und die fahren los in so einer Nacht- und Nebelaktion über die DDR-Grenze. Denn der Opa wohnt auf Usedom. Da denken sich die Kinder noch nicht so wahnsinnig viel dabei, sind ein bisschen genervt, dass sie jetzt plötzlich alles stehen und liegen lassen müssen. Aber naja, gut, wenn es sein muss, muss es halt sein. Dann fahren die über die Grenze und dann stellt sich heraus, Opa ist gar nicht krank. Der Vater musste fliehen, weil er in Westdeutschland für die DDR spioniert hat und in dieser Nacht aufgeflogen ist. Und dann ist diese Familie von jetzt auf gleich in die DDR umgesiedelt. Und das ist natürlich ein Riesenschock für die Kinder, die dann in der DDR leben, ab sofort und natürlich erstmal aufbegehren. Das ist so interessant und so spannend und eine wahre Geschichte. Also das ist ja immer eine wahre Geschichte bei Maja Nielsen, auch diese Tunnelbauer-Geschichte. Ich fand es total irre, das zu lesen.
Klingt nicht nach einem Buch zum Einschlafen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ist schon auch ein bisschen heftig. Aber ab 14 absolut empfehlenswert. Das falsche Leben von Maja Nielsen. Jetzt habe ich, glaube ich, für genug Urlaubsgepäck gesorgt.
Sehr schön. Und trotzdem haben wir noch mehr Bücher.
Natürlich.
Also auch für alle ohne Kinder, die für sich selber noch ein Buch suchen. Ja. Vielleicht kommt da ja auch noch etwas. Denn wir haben ein Buch gemeinsam gelesen, was im Augenblick ja nicht in aller Munde, aber in vieler Munde ist. Es ist kurz nach dem Erscheinen schon auf der Bestsellerliste eingestiegen und für viele, viele das Sommerbuch des Jahres. Geschrieben hat es Beatrix Gerstberger. Sie ist freie Autorin für Die Brigitte, Den Stern oder Geo und hat vor vielen Jahren schon einmal einen Bestseller geschrieben, ein Sachbuch. Keine Zeit zum Abschied nehmen hieß das. Ein Buch, in dem sie einen furchtbaren Schicksalsschlag verarbeitet hat, denn ihr Mann, der Kriegsreporter Gabriel Grüner, wurde 1999 bei einem Einsatz in Mazedonien erschossen. Und wie man mit so einem großen Verlust umgeht, davon hat sie in diesem Buch erzählt. Jetzt also ihr Debütroman, Die Hummerfrauen eben, und man kann sagen, er hat auf jeden Fall ein wunderschönes Cover.
Ein leuchtend roter Hummer ist da drauf, auf weißem Hintergrund und in blauer Schrift Die Hummerfrauen. Hat man bestimmt auch schon mal gesehen, es bietet sich geradezu an, es überall auszustellen, auf Instagram zu posten und es wird auch reichlich gemacht.
Also optisch schon mal alles richtig gemacht. Ein Buch eben, über das sehr viel gesprochen wird. Wir haben uns gedacht, wir reden mit der Autorin darüber, weil wir die Recherchegeschichte für diesen Roman so interessant fanden. Denn Beatrix Gerstberger ist dafür selbst tief ins Hummerfischer-Business eingestiegen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Beatrix Gerstberger.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Vorab vielleicht die Frage, hast du schon mal Hummer gekocht?
Ja, andauernd, als ich in Maine gelebt habe, also 3 bis 4 Mal die Woche, weil Hummer da ja viel billiger ist als zum Beispiel Hühnchenbrust oder
Und da hast du richtig so lebendige Hummer ins Wasser geworfen?
Ja.
Guck mal hier, das ist die Person, die es macht.
Ich mache es, ich kenne aber jetzt eine neue Methode für alle, die das hören. Erst den Hummer, also man muss ihn ja lebend kochen, aber erst mal 2 Stunden ins Gefrierfach vor dem Kochen, weil er dann betäubt ist.
Ah, okay. Das
und
ist
dann,
was ist eigentlich das Wort? Humaner ist es ja nicht, wenn es um Tiere geht.
Also
das,
humane,
das tierfreundlichere Töten.
Oh Gott, das klingt beides
ganz schrecklich.
Du siehst gar nicht so aus, als ob du 4 bis 5 Hummer in die Woche um die Ecke trinkst. Aber es ist ja, wir haben auch gerade schon mal off the records gesprochen, Jan und ich, ist ja auch so ein bisschen so eine Doppelmoral, dass man natürlich, ich bin auch keine Vegetarierin. Ich esse wenig Fleisch, aber ich esse welches. Und du ja auch, Jan. Also ist eigentlich egal, ob man eine Scheibe Salami isst oder ein Hummer da reinschmeißt.
Ja, also ich habe das ja auch einmal in dem Buch, dass die eine Fischerin angegriffen wird vom Touristen deswegen. Und ich finde, das ist wie Tierwirtschaft oder Landwirtschaft hier. Das ist halt deren Landwirtschaft.
Ja.
Darüber diskutiert dann auch niemand. Ne?
Ja. Naja, jetzt musst du auf jeden Fall erstmal unser, wir konnten es nicht, Jan und ich, wir konnten es. Wir kochen sonst immer alles für diesen Podcast, aber wir konnten es nicht. Deswegen haben wir Hummer in Cocktailsoße. Du kannst gerne ein Stück haben. Es schmeckt gar nicht schlecht.
Es ist wahrscheinlich nicht der Frische aus Maine, sondern er ist hier aus der Nähe.
Von Helgoland höchstwahrscheinlich.
Meinst du?
Ja, in Helgoland. Ich bin zwar jetzt vom Mikro weg.
Ach, das passt schon. Du kannst mit Brot oder
dazu.
Ohne Brot.
Oder viel Cocktailsoße.
Das ist jetzt aber auch das Beste. Das,
das ist das Beste? Mhm. Ah, okay. Guck mal, das ist noch so ein Bestes. Das nehme ich gleich mal.
Das Beste ist also das aus dem Schwanz, oder?
Weil du so ein knackiges Stück Fleisch hast.
Ich habe auch was Bestes.
Ja.
Ah. Hauptsache, da ist kein...
Schade, dass das Beste weg ist. Das Zweitbeste will
ich
jetzt
nicht. Ich
glaube,
du findest noch einen, oder?
Ich finde noch einen für dich. Und?
Also Maine Lobster schmeckt nochmal anders.
Das hoffe ich für Maine.
Ja.
Ja, meinst du, der kommt von Helgoland? Also, wer
ja,
in der
auf
Nordsee?
Helgoland wird gefischt.
Ja.
Ich hatte.
Ah ja, stimmt. Es gibt ja das berühmte Buch von James Krüss.
Ich habe mit einem Fischer gesprochen. Und das ist interessanterweise auch blauer Hummer. Also wie der in meinem Buch selten ist, ist der vor Helgoland blau.
Ah, okay. Also der Mr. Darcy, das ist einer der Hummer in deinem Buch, den wir gleich auf der ersten Seite kennenlernen. Ein Hummer gleich vorweg, der nicht gekocht wird, weil diesem Hummer ja ein ganz besonderer Charakter zugesprochen wird. Dein Buch ist also für diese literarische Vorspeise verantwortlich. Es spielt in dem Hummerfischerdorf in Maine. Dorthin kommt Mina, eine junge Frau, die struggelt ein bisschen in ihrem Leben. Früher war sie mit ihren Eltern oft auf einer Insel in der Nähe. Dann ist aber irgendetwas vorgefallen, das erfahren wir erst relativ spät. Und danach ist die Familie nie wieder hingefahren. Mina lernt zwei Hummerfischerinnen kennen. Da ist Anne, die lebt seit der Trennung von ihrer Freundin Carolyn allein mit einem blauen Hummer, der den Namen Mr. Darcy trägt. Jane Austen lässt grüßen. Und da ist Julie, eine etwas schrille Person Mitte 50, die einen schweren Unfall hinter sich hatte und nun in diesem Dorf angekommen ist. Beide sind herzensgut, kümmern sich um Mina und Mina trifft Sam wieder, ihren Kindheitsfreund. Das ist das Setting und du hast dir dieses Setting nicht ergoogelt. Es gibt dieses Hummerdorf in Maine wirklich.
Ja, es gibt es. Es heißt anders in echt, wobei es heißt fast ähnlich und mittlerweile wissen es auch schon Leute.
Ah, wie heißt es?
Es heißt Stonington und liegt auf Deer Isle in Maine. Die Isle ist aber mit einer Brücke mit dem Festland verbunden, also da kommt man leichter drüber und danach gibt es noch eine Insel, die das Vorbild halt für dieses Eagle Island ist, was die Sommerinsel ist, wo man auch wirklich nur mit dem Postboot rüberkommt.
Aber wie bist du denn auf dieses Hummerdorf gekommen? Du hast ja da tatsächlich gelebt, das ist relativ ungewöhnlich.
Ja, also ich bin 2002 dahin gefahren. Da ist ja mein Partner gestorben und ich bin mit meinem kleinen Sohn da dahin gefahren, weil ich einfach woanders sein wollte und auch vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommen und am Meer sein fand ich schon immer toll und heilend und ich wusste, ich will in ein Land, wo halt auch die Versorgung für das Kind da ist. Und in den USA hatte ich schon vorher mal gelebt und in Maine war ich auch gewesen und dann habe ich mir halt Internet war ja noch nicht so viel, dann habe ich mir so ein paar Dörfer angeguckt, so Bilder davon und bin immer weiter nördlich gegangen und dann habe ich das Bild von genau diesem Dorf gesehen und gedacht, das ist mein Dorf.
Echt?
Mhm. Einfach so, weil ich das Bild so schön fand. Und dann habe ich ein Haus gefunden, das ist das gelbe große Haus, was im Buch auch ist. Mhm. Und das konnte ich dann mieten. Und dann bin ich da hingegangen.
Und wie war so der Realitätscheck? Denn in deinem Buch werden ja Neuankömmlinge nicht so mit offenen Armen empfangen.
Genau. Ja, also man hat mich gar nicht angeguckt. Also sozusagen, das Dorf ist wirklich sehr klein. Aber die Dorfstraße sind 200 Meter und jetzt wohnte ich ja mitten da drauf. Und ich war alleine da. Also ab und zu hatte ich Besuch, aber meistens war ich halt alleine mit so einem kleinen Kind. Und ich wusste schon, dass die Leute mich kennen, das habe ich mal mitbekommen, aber erst nach 3 Monaten hat mich jemand angesprochen und meinte, du bist ja immer noch da und dann habe ich gesagt, ja und ich bleibe noch ein bisschen und ab da hat sich das gedreht.
Ah, okay.
Aber 3 Monate wurde ich erstmal beäugt und dann, als die meisten Touristen gingen und ich einfach blieb, da war ich dann, also nicht, dass ich dazugehöre, aber ich war jemand, das fanden sie dann ganz interessant.
Und wie lange bist du dann am Ende geblieben?
6 Monate.
Ah, das ist aber, sind die da wirklich so unfreundlich zu Touristen? Weil man kriegt, eigentlich sind die Leute doch schon nett zu Touristen, oder?
Nett, ja, aber du kommst
aber
ja nicht da rein. Ja, du kommst ja nicht rein. Also ich finde, sie sind nicht so überfreundlich, wie viele Amerikaner sind. Das ist schon auch so verhaltener, aber das Reinkommen in die Gemeinschaft, das findet für Leute von außen nicht statt. Und dieser Freund, von dem ich gerade gesprochen habe, der lebt seit den 70er Jahren da mit seiner Familie und der sagt, wir sind heute noch die von außen.
Ich wollte gerade sagen, ich komme aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, wurde ich 18 Jahre lang beäugt. Man hat gelegentlich mal mit mir gesprochen, aber bestimmt auch nicht alle. Also das ist nicht nur etwas rein Maine-typisches.
Bist du da nicht geboren?
Doch.
Wie behandeln alle Leute, die da wohnen,
ja,
so?
Meine Eltern sind ja zugezogen.
Ach so, weil deine Eltern. Oh, das ist jetzt in zweiter Generation, wird man auch schon beäugt. Schleswig-Holstein ist ganz hart drauf.
Das ist noch härter als Maine.
Was wir nicht haben, ist das Meer und auch das Fahren auf den Booten, auf den Hummerbooten. Und das ist ja, wenn man es liest, wirklich etwas auch sehr, sehr Hartes. Toiletten gibt es nicht. Man muss sich entweder über die Reling oder über einen Eimer hocken. Man übergibt sich grundsätzlich bei der ersten Fahrt. Und auch so ist es eher sehr dreckig, wenn man da hinterher wieder rauskommt. Hast du das auch recherchiert? Bist du da auch mitgefahren mit den Hummerfischern?
Ja, also ich bin im ersten Jahr bin ich einmal mit einem Mann rausgefahren. Da war ich auch stundenlang an Bord. Der hatte mir dann hinterher als Lohn noch 5 Hummer geschenkt. Die habe ich dann aber ins Meer zurückgelassen, weil da konnte ich dann wirklich keinen Hummer mehr sehen. Und ich war ja immer wieder da und dann bin ich ja auch schon gezielter mit Frauen rausgefahren. Mhm. Und eine Szene, die im Buch da auch ist, wo die unter Deck liegt und ihr ist einfach so schlecht, das ist mir halt auch passiert.
Weil das so krasser Seegang ist oder wird dir generell
schlecht? Ja, mir wird gar nicht immer schlecht und ich habe mich da auch gewundert an dem Tag, also ich bin rauf, dann sind die los und die kreisen ja immer so um die Fallen rum, das ist so ein Stop and Go und wenn die Wellen da noch hoch sind, ist es auch schon schwierig und dann riecht der Köder ja richtig gemein, das ist ja alte Kuhhaut und alter Hering. Und dann war ein Captain an Bord, die Frau war ein Achtermann und dieser Captain hat auch immer noch geraucht. Und da habe ich nach 10 Minuten gewusst, das überlebe ich nicht. Und dann habe ich 7 Stunden unter Deck gelegen.
Oh Gott.
Aber du bist wieder rausgefahren. Warum? Ja. War da schon der Gedanke dahinter, darüber will ich schreiben? Oder wolltest du einfach dir selbst beweisen, dass das geht?
Nee, weil ich es trotzdem toll finde. Also es hat
und 7 Stunden unterm Bett zu liegen
das und nicht, sich über, es ist mir auch nie wieder passiert, okay. Aber ich habe es halt wieder probiert, weil ich weiß, dass ich eigentlich relativ seefest bin. Aber ich finde dieses, wenn die morgens rausfahren, man fährt ja im Dunkeln zum Hafen.
Ja, 3:30 Uhr geht der Wecker bei Mina. Mhm.
Und dann geht man erst auf die kleinen Dinghies und fährt zu seinem Boot und dann fahren die in der Dunkelheit raus und du siehst, wie die Sonne aufgeht. Und manchmal stehen sie auch alle so nebeneinander oder fahren in so einer Reihe und das hat so was, weiß ich, das hat was fast Archaisches, so wie man da noch so aufs Meer rausfährt. Mhm. Und das ändert sich ja einfach nicht, weil die Art des Fischens ja immer noch die gleiche ist.
Mhm. Und das wolltest du einfach dann so miterleben?
Ja, also ich finde, es ist ein tolles Gefühl, auch dieses Arbeiten an Bord, also ich habe ja nur die kleinen Arbeiten gemacht, aber auch dieses Schnelle, mir hat das Spaß gemacht und man denkt auch gar nicht groß nach. Man ist ja den ganzen Tag beschäftigt und man ist so schön erschöpft, wenn man dann vom Bord geht. Ja.
Okay. Erklär noch mal ganz kurz, was ein Achtermann machen muss.
Also Captain steht natürlich am Steuer und kreist dann immer um die Fallen. Achtermann geht dann, wenn man sich dem Bojen nähert. Also jeder hat ja seine eigenen Bojen, damit er erkennt, wo seine Fallen sind. Die haben eine besondere Markierung. Und dann angelt man die Bojen hoch und dann werden die über so eine Kardanwelle gezogen. Das macht manchmal dann der Captain, also dass es laufen lässt. Und dann kommen die Käfige hoch und das ist halt die schwierige Arbeit vom Achtermann. Der muss sie dann so am Deck hieven, öffnen, die Hummer rausnehmen, gucken, sind das Hummer, die man behalten darf. Also es wird nachhaltig gefischt, man muss auch viele wieder zurückwerfen.
Wenn die zu klein sind, oder?
Wenn die zu klein sind oder wenn sie Eier haben oder wenn sie zu groß sind, weil das dann schon die Älteren sind. Mhm. Also es ist eigentlich nur so eine Zwischengröße. Und dann werden die Hummer halt auf so eine Kiste geworfen, wo man die Scheren zusammenbindet und dann wird das Ködernetz neu in den Käfig gepackt. Das macht alles der Achtermann und dann wird es wieder runtergelassen.
Also der Achtermann macht die Arbeit und der Captain steuert.
Man raucht und steuert.
Ja, das ist
jetzt gemein.
Du bist ja auch an einem, das ist gerade gesagt, an einem Zeitpunkt in deinem Leben in diesem Ort gekommen, wo für dich auch einiges neu war, du dich neu, vielleicht auch eine neue Richtung finden musstest. Hast du überlegt, so wie deine Figuren Anne und Julie, die ja in ähnlichen Situationen in dieses Dorf gekommen sind, auch dort zu bleiben, gar nicht mehr zurückzukommen?
Ja, kurz. Also ich hätte umsonst in dem Haus wohnen bleiben können im Winter, weil da gar niemand bleibt. Und die froh gewesen wären, wenn da einer gewohnt hätte. Und der Fischer, mit dem ich damals raus war, der hat mir auch angeboten zu fischen. Und ich habe halt kurz gezuckt und gedacht, das mache ich jetzt aber mit dem kleinen Kind im Winter in dem Dorf. Und Mama fährt raus und dann hätte ich auch gucken müssen, wo bleibt der Kleine. Das war dann doch eine Nummer zu viel. Also da habe ich gesagt, nee, ich fahre wieder zurück.
Und dann bist du aber immer wieder hingefahren.
Ja, immer wieder.
Es ist ja kein Sachbuch. Es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre es ein Sachbuch über Hummerfischen. Es ist ja kein Sachbuch, es ist ein Roman. Aber du dachtest lange, es soll ein Sachbuch werden, oder?
Ja, also als ich vor 7 Jahren da war, bin ich ziemlich gezielt dahin gefahren und habe gesagt, ich mache Interviews mit Hummerfischerinnen, weil mich halt dieser Aspekt der Frauen auf dem Meer auch interessiert und weil ich gesehen habe, dass es so wenige gibt und es nur eine einzige Kapitänin gab im Dorf. Und dann habe ich sehr viele Interviews gemacht, auch wirklich richtig rauf bis nach Neufundland. Und da haben mich schon die Geschichten so fasziniert, die die Frauen erzählt haben. Und mich hat fasziniert, dass es alles Zugezogene waren. Das ist mir erst hinterher irgendwann so aufgefallen. Da habe ich gedacht, keine einzige ist da geboren, sondern das sind Zugezogene mit tragischen Geschichten, die da ein anderes Leben aufgebaut haben. Und dann habe ich gedacht, das ist ja fast verschwendet in so einem Sachbuch.
Wann kam dann die Idee oder welche Figur war es, die dich da überzeugt hat, da muss ein Roman draus werden?
Also Anne eigentlich schon, weil ich so eine sehr alte Fischerin getroffen habe, von der wusste ich gar nicht so viel, aber die hatte so eine Erscheinung und so eine Ausstrahlung, dass ich schon gedacht habe, sie ist wie so eine Romanfigur. Und in meinem Dorf gibt es halt eine, die ist das Vorbild für Julie. Mit der habe ich zig Interviews geführt und mit der war ich auf dem Meer und die hat auch dieses Temperament und diesen Humor. Und da war einfach so, wo ich gedacht habe, ja, nee, das ist eigentlich was ich gerne nehmen würde. Und das sind die einzigen beiden Figuren, die so ein bisschen da waren, aber so als Grund um den Roman anzufangen.
Und du hast ja dann sehr schnell einen Verlag gefunden, der auch gesagt hat, ja, den Roman machen wir. Du hast ja auch ein schönes Hardcover bekommen, als ganz toll roter Hummer auf dem Cover, blaue Schrift. Und wenn man den Umschlag abmacht, ist darunter ein blauer Hummer. Das ist wirklich ein richtig schönes Buch. Das ist ja ungewöhnlich, dass man erstens sofort einen Verlag findet, dass man dann auch noch so eine schöne Ausstattung bekommt und dann sofort auf der Bestsellerliste landet. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht bist du?
Total. Ich meine, es ist donnerstags rausgekommen und ein paar Tage später wussten wir, dass ich auf der 9 eingestiegen bin. Und dann hat meine Lektorin angerufen und ich hatte ja damals ein Sachbuch über Witwen auch geschrieben. Das war auch ein Spiegel-Bestseller, aber auf der Sachbuchliste. Dann hat sie nur gerufen, du bist auf der Bestsellerliste. Und ja, ich glaube, mein Schrei hat mal ein bisschen nach München zum Verlag gehört.
Ja, irre. Und dann ist es immer höher gestiegen. Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, muss man einmal dazu sagen, das kommt ja zwischen Aufnahme und Veröffentlichung der Folge eine neue Bestsellerliste raus. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2, das ist schon echt irre für einen Debütroman, der es ja ist. Selbst wenn du schon mal mit dem Sachbuch Bestseller hattest, das ist ja auch ein ganz anderer Schnack beim Sachbuch. Ja. Genau, das ist ja, um es sehr kurz zusammenzufassen, viel leichter mit einem Sachbuch auf die Sachbuch-Bestsellerliste zu kommen, als mit einem Roman auf die andere. Also das ist schon irre.
Ja. Wie sieht es denn aus? Bist du jetzt, würdest du sagen, jetzt bleibe ich erstmal bei den Romanen oder war das dieses eine Thema, was dich beschäftigt hat, dass du denkst, jetzt kommt erstmal wieder was anderes?
Also ich bleibe bei den Romanen. Ich werde ganz oft auf eine Fortsetzung angesprochen.
Mhm. Da ist ja dieses Geheimnis, wird ja auch, genau. Das spielt ja ein Familiengeheimnis eine große Rolle, das ja nicht aufgelöst wird, nicht richtig. Ja,
weil man nicht alles im Leben beantworten kann.
Ja, das hat mich ein kleines bisschen geärgert.
Ich weiß, es hat auch einige.
Und du könntest es natürlich jetzt, wenn du sagst, du schreibst vielleicht eine Fortsetzung, kannst du es natürlich hier jetzt auch nicht verraten.
Nee, also ich habe schon eine Idee natürlich von dem Unglück, aber es hat für mich da nicht gepasst. Also es war ganz lange die Idee, es da aufzulösen, bis ich gedacht habe, es passt nicht in die Struktur für mich. Ich kriege natürlich jetzt auf den Lesungen oder wenn Leute mir schreiben, also, wieso hast du das nicht aufgeklärt? Mhm. Oder warum ist das Ende so offen? Mhm. Vielleicht ist deshalb auch der Wunsch nach einer Fortsetzung schon da. Mhm. Ja.
Kannst du dir vorstellen, einen Hummer als Haustier zu halten?
Nein.
So wie Anne es tut?
Aber ist das realistisch eigentlich? Wie das kann man,
es gibt ja ein Vorbild dafür. Also als ich das erste Mal da war und ich kaufe den Hummer da immer in der Kooperative, dann kommt er halt frisch vom Boot und kostet nicht viel. Und damals gab es so ein riesiges Aquarium, da waren halt die frischen Hummer drin und da war so eine sehr resolute Frau und die hatte einen blauen Hummer und der ist ja so selten da. Und dann hat sie den immer rausgehoben, um ihn meinem Sohn zu zeigen. Also wir haben immer so mit ihm gespielt und so weiter und ist er zurück ins Aquarium gegangen. Und die Frau, die hat den Hummer so sehr geliebt und auch immer mit dem geredet und die hat ihn am Ende der Saison wieder ins Meer zurückgelassen. Mhm. Daher kommt die Idee mit Mr. Darcy.
Okay, aber es ist jetzt so nicht so, dass der bei ihr zu Hause rumgewandert ist.
Nee.
Aber es ist eigentlich eine schöne Vorstellung.
Das hat
mir sehr
auch
gefallen.
Man erfährt auch viele, viele schöne Dinge über Hummer. Dass sie Schere in Schere mit ihrem Partner über den Meeresboden wandeln bis zuletzt. Das?
Ja, also die Sachen habe ich dann recherchiert und auch jetzt diesmal nochmal nachgefragt, weil ich schon das auch interessant finde, so man kann ja so Analogien auch zum Menschlichen ziehen und das passte da sehr gut.
Ja, irre. Aber was kostet denn so ein Hummer, wenn du sagst, der ist nicht so teuer?
Also letzten Sommer habe ich $9 bezahlt.
Für einen Hummer?
Für einen.
Was zahlt man hier
Hummer?
So bei, ich sag mal den Namen nicht, Fisch-Spezialitätenladen?
65 ungefähr für einen viel kleineren.
Verrückt. Weil man denkt immer, man fährt nach Maine und kauft Hummer, der ist da ganz billig und hat aber schon so ein bisschen im Hinterkopf den Verdacht, dass das gar nicht so ist. Oder wenn ich so nach Frankreich fahre, oder soll auch immer alles Mögliche am Meer viel billiger sein als in Deutschland, stimmt gar nicht. Mhm. Deswegen dachte ich gar nicht, das ist ja irre.
Richtig? Ja.
$9, naja.
Vielleicht musst du mal von den Haupttouristenregionen noch weiterfahren.
Nicht in Haupttouristenregionen. Entschuldigung.
Also wie gesagt, in Maine ist er ja immer noch preiswert.
Ja, das ist zu weit weg für mich. Ja. Und zu kalt.
Mhm. Ja, aber vielen Dank, dass du uns die Hummer näher gebracht hast, kulinarisch, aber eben auch als Wesen. Und ich glaube, wenn man dein Buch gelesen hat, dann wird man Hummer auf jeden Fall mit anderen Augen sehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und extra zu uns hier ins Studio gekommen bist. Möchtest du den Hummer mitnehmen?
Nein. Welchen jetzt? Den Cocktailsoße?
Ja, natürlich.
Das könnt ihr dann noch auf.
Das essen wir noch auf. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ja, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Ja, und viel Erfolg. Viel Erfolg. Platz 2, da ist ja noch Luft nach oben.
Ja.
Ha.
Das sehr schöne Buch von Beatrix Gerstberger, Die Hummerfrauen, ist erschienen bei DTV, hat 389 Seiten und kostet 22 €. Und da lohnt es sich tatsächlich, dieses Buch zu haben und nicht das E-Book bei dem schönen Cover.
Auf jeden Fall. Ich finde übrigens, dass es ihr ganz großartig gelungen ist, dass man nicht merkt, dass es ein Sachbuch werden sollte. Es gibt da ganz viele Romane, wir hatten auch schon einige, ich erinnere mich an Monas Augen, wo man das Gefühl hat, oh je, das ist eigentlich ein Sachbuch, da soll so viel Wissen vermittelt werden und nun stricken wir noch so eine nicht ganz gelungene Romanhandlung drumherum.
Wo die Leute immer in so Wikipedia-Artikeln reden. Ne?
Und hier kommt das so ganz nebenbei, was man über das Hummerfischen erfährt. Das hat mir wirklich gut gefallen.
Das merkt man wirklich gar nicht und man erfährt aber eben trotzdem total viel und das fand ich auch echt ganz interessant und als sie es jetzt nochmal erzählt hat, auch irgendwie nochmal interessanter in dem Wissen, dass sie da wirklich selber auf dem Boot gestanden hat. Würdest du das machen?
Ich glaube, genauso wie sie es beschreibt, wenn ich da bin und auch länger da bin, dann würde ich das ausprobieren. Genauso wie ich ja auch Fisch esse, wenn das die Spezialität dieser Hafenstadt ist. Wenn es dazugehört, und ich meine jetzt nicht nur als Touristenattraktion, aber wenn es dazugehört, dass man das kann und es wird angeboten, ich glaube schon, einfach der Erfahrung
wegen. Richtig da so mitarbeiten und da so Fallen hochziehen und Scheren zubinden? Und stinkende Köder.
Ja, ich würde wahrscheinlich 7 Stunden mich übergebend unter Deck liegen erst einmal. Aber ich glaube schon, dass ich das
ich traue dir zu, Jan.
Würde.
Ich traue es dir zu. Du bist einfach mutiger.
mutiger würde ich nicht sagen. Vielleicht stelle ich mich meinen Ängsten manchmal ein bisschen mehr.
Oh, jetzt wird es sehr psychologisch. Es wurde eine psychologische Folge gewünscht. Das war übrigens gerade vorhin das psychologische Buch mit Philomena Freud.
Ja, ihr habt es gemerkt, Sigmund Freud. Und man lernt auch da, wie ein gutes Sachbuch, man lernt auch einiges über Traumdeutung in dem Buch.
Ja, das stimmt. Und nicht aufdringlich und unangenehm. Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Buch, in dem man auch was lernt nebenbei.
Oh ja.
Die All-Time-Favorites.
Katharina aus Kassel hat uns nämlich geschrieben, und zwar schon vor längerer Zeit. Wirklich vor längerer Zeit, aber manchmal braucht es ein bisschen, bis wir den richtigen Platz für einen Tipp finden. Also gebt nicht auf. Katharina hat uns das Kinderbuch Amy und die geheime Bibliothek von Alan Gratz empfohlen. Und ich dachte, das passt in diese Folge. Wir hatten ja nun schon ein paar Kinderbücher. Eben weil in der Urlaubszeit auch besonders Kinderbücher sehr gefragt sind. Und außerdem, weil das Thema des Buches ja jetzt traurigerweise noch aktueller ist als damals, als Katharina uns das geschrieben hat. Es geht nämlich um Bookbans, also um verbotene Bücher in den USA. Amy ist die Hauptperson in dieser Geschichte. Sie liebt Bücher und ist Stammgast in der Schulbibliothek. Da fühlte ich mich schon mal sehr verbunden. Ihre Lieblingsbücher liest sie auch immer mehrmals. Zum Beispiel Jilly Hopkins, Eine wie keine. Das will sie dann immer wieder ausleihen. Man muss aber 5 Tage warten. Das Buch muss 5 Tage in der Bibliothek stehen, damit andere Kinder auch die Chance haben, es auszuleihen. Und dann darf Amy es wieder ausleihen.
Gab es die Regel bei dir auch in der Bibliothek?
Nee, kann ich nicht. Obwohl.
Ich habe dann einfach mal vergessen, Bücher abzugeben, wenn ich sie nochmal lesen wollte.
Ja Gott, aber da muss man so viel Strafe
zahlen. Ja, 30 Pfennig damals.
Ja, also das ist für mich der absolute Horror. Ich habe so oft vergessen, Bücher zurück. Ach nee, und dann hetzt du dahin. Naja, nee, also andere Geschichte. Auf jeden Fall, Amy will es gerade wieder ausleihen, ihr Lieblingsbuch. Und dann kommt sie an und erfährt, das Buch wurde aus der Bibliothek entfernt. Weil nämlich der Schulausschuss beschlossen hat, 11 Bücher aus der Schulbibliothek zu verbannen, weil sie für Grundschüler ungeeignet sind. Und Amy ist eigentlich so ein ganz schüchternes und eher braves Mädchen. Die besorgt sich dann in einem Akt der Rebellion diese ganze Liste der 11 Bücher und beschließt, alle Bücher darauf zu lesen. Einige hatte sie schon gelesen, aber die anderen will sie jetzt unbedingt lesen, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und das wiederum kriegen andere Mitschüler mit und wollen die Bücher dann von Amy leihen, um sie auch zu lesen. Und schließlich eröffnet Amy in ihrem Spind eine verbotene Bibliothek. Und Katharina hat uns geschrieben, dass ihre Tochter das Buch in der Grundschule gelesen hat und es dann ihrer Mutter empfohlen hat. Und Katharina schreibt, Zitat, das ist ein bisschen geschönt. Sie hat verlangt, dass ich es sofort lese und dann hat sie neben mir gestanden und aufgepasst, ob ich auch an den gleichen Stellen lachen muss wie sie. Und die Tochter hat sich auch eine Liste der verbotenen Bücher im Roman gemacht und die dann durchgearbeitet. Das finde ich schon mal ziemlich cool.
Absolut. Und mir hat das sehr gut gefallen, dieses Drumherum arbeiten, wie man trotzdem an die Bücher rankommt. Und es hat ja einen, du sagst es schon, ziemlich traurigen Hintergrund, denn das Buch Jilly Hopkins auf Englisch The Great Jillie Hopkins, ist tatsächlich in Amerika verbannt worden. Es hat damals den National Book Award gewonnen und wurde dann schon 2008 aus Bibliotheken verbannt, weil Jillie eben ein Mädchen ist, ein Waisenkind, was nicht den typischen Kriterien eines Mädchens entspricht. Sie flucht sehr, sie versucht ihren eigenen Weg zu gehen und ist halt eine sehr rebellische, auch sehr liebenswerte und sehr selbstbewusste junge Frau oder Mädchen. Und das hat dazu geführt, dass eben schon damals, 2008, Bibliothekarinnen sagten, dieses Buch sollen bitte kleine Mädchen nicht lesen. Die Sprache ist zu schlecht, es ist zu aufmüpfig. Also 2008 schon. Und in den vergangenen Jahren hat es extrem zugenommen. In 2024, das hat der PEN America festgestellt, sind 10.000 Bücher aus den Bibliotheken verbannt worden. Kinderbücher, aber auch Erwachsenenbücher von Toni Morrison, Sehr blaue Augen, Morrison-Nobelpreisträgerin, von Margaret Atwood, Report der Markt. Fast alle Bücher von Sarah J. Maas, die bei uns sehr große Erfolge feiern. Also mehr und mehr und mehr. Und das Interessante ist, die meisten Beschwerden kamen von nur 11 Personen. Das hat die Washington Post rausgefunden. 11 Personen, die an alle Bibliotheken und alle Ausschüsse schrieben und sagten, dieses Buch entspricht nicht dem Menschenbild, was wir haben wollen. Da sind eben Menschen schwarz oder queer oder einfach nur zu selbstbewusste junge Mädchen. Und deswegen muss das Buch entfernt werden. Und dann werden sie rausgenommen.
Auch zum Beispiel Farm der Tiere, 1984, Tribute von Panem. Und interessant ist ja auch, dass das, was in der Geschichte passiert, auch im echten Leben passiert, dass man mit diesen Bücherverboten offenbar genau das Gegenteil erreicht, dass Bücher gerade deswegen jetzt gelesen werden. Also Bücher bekommen dann natürlich Aufmerksamkeit bei Social Media. Es funktioniert im Grunde wie Werbung und das ist ja im Buch auch so. Gleich am Anfang ist diese Szene, dass Amys sehr forsche, überhaupt nicht leseinteressierte Freundin Rebecca von diesem Buch hört, dass das Verbotene ist, dass Amy sich jetzt eben in einer Buchhandlung besorgt hat. Und dann sagt Rebecca, ach, das will ich auch lesen. Und Amy ist ganz überrascht, weil sie dieses Buch ja schon super oft gelesen hat und Rebecca noch nie den Wunsch verspürt hat, das zu lesen. Aber jetzt, als sie erfährt, das ist verboten, da will sie es sofort lesen. Mhm. Und dass das auch tatsächlich in echt so funktioniert mit diesen echten Bookbans in Amerika, dass diese Bücher dann besonders viel gelesen werden, das, da habe ich war ich ein bisschen schadenfroh.
Ja, vielleicht sind ja diese 11 Menschen, die ganzen Beschwerden gemacht haben, Sarah J. Maas und andere. Ja, nein, Scherz, das wird sie sicherlich nicht sein. Aber das Gefühl kenne ich auch. Natürlich will man als Kind sowieso das Verbotene lesen, das Verbotene haben. Also dann ist es vielleicht doch ein bisschen ungewollte Werbung. Umgekehrt, man muss dann ja erstmal an die Bücher rankommen. Und wenn die Eltern es vielleicht nicht ermöglichen, weil sie liberaler denken als die, die es verbieten, und die Bibliothek hat es nicht und in Schulen wird es sowieso schon nicht mehr gelesen, dann ist es schwierig, gerade wenn im Umkehrschluss dann in den Schulen und in den Büchern, die zur Verfügung stehen, eben nur noch ein klassisches, stereotypes Rollenbild für Jungen und Mädchen
natürlich
vermittelt wird.
Das wird ja auch thematisiert in dem Buch. Ja. Das ist ja auch ganz schön, dass mit irgendwem redet Amy und der sagt dann, naja, aber ist ja nicht so schlimm, du hast das Buch jetzt in der Buchhandlung gekauft und ist doch egal. Und sie sagt, naja, ich hätte es aber gar nicht entdeckt, wenn es nicht vorher in der Bibliothek gestanden hätte. Und weil sie eben, natürlich die Eltern auch nicht so reich sind, dass sie jedes Buch kaufen können, und für sie ist der normale Zugang für Bücher eben über die Bibliothek, und deswegen ist natürlich trotzdem schlimm, dass es entfernt wird. Also das ist toll, wie dieses Thema in diesem Kinderbuch für Kinder ab 11, ich würde sagen, man kann es auch gut schon ab 10 lesen, vermittelt wird, eben auch ganz, also ganz nebenbei ist Quatsch, weil das ist schon ein zentrales Thema des Buches, aber es ist eben nicht in so einer Sachbuch-Holzhammer-Methode, sondern es ist wirklich verpackt in eine richtig gute Geschichte und es ist ja ein ernstes Thema, aber trotzdem wahnsinnig witzig geschrieben. Und es macht zusätzlich ja eben auch noch Lust darauf, mindestens diese 11 Bücher von der Liste zu lesen, wenn nicht vielleicht noch mehr.
Ganz ja, unbedingt. Toll. Überhaupt sich einmal an Bücher ranzutrauen, die vielleicht eben Bilder vermitteln, die nicht die Bilder sind, die man selber schon im Kopf hat. Das ist ja das Tolle, was Literatur kann, dass man dann in andere Köpfe eintaucht und sieht, es muss nicht immer alles nur schwarz-weiß sein. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen.
Also vielen Dank, Katharina, für diesen Tipp. Ich hatte damals, als es erschienen ist, Amy und die Geheime Bibliothek, auch sogar einen Beitrag gemacht für den NDR und habe es jetzt mit sehr großer Freude nochmal gelesen. Alan Gratz heißt der Autor. Amy und die Geheime Bibliothek ist übersetzt von Meritzell Janina Piel. 248 Seiten, erschienen als Taschenbuch bei DTV Reihe Hansa für 11 Euro ab 11 oder vielleicht eben auch schon ab 10.
Und mit 11 Büchern, die man danach lesen
ja,
kann.
Ja, es ist
so viel 11. Fast wie Karneval.
So ein bisschen 11. 11 lastig heute.
Leider haben wir nicht 11 Fragen. Das wäre jetzt schön gewesen.
Ein Glück haben wir nicht 11 Fragen.
Das Quiz.
Mich hat Katharina, logischerweise wegen unseres Bestsellers und des Essens, der Hummer noch ein bisschen beschäftigt. Und du hast ja vorhin schon von James Krüß und dem Leuchtturm auf den Hummerklippen gesprochen. Hummer spielen in Kinderbüchern häufiger auch mal eine Rolle. In welchem dieser Kinder- und Jugendbücher wird ein ganzes Hummerballett beschrieben? Oh. Ist das Erich Kästners Die Konferenz der Tiere? Ist das Mark Twains Tom Sawyer und Huckleberry Finn? Oder ist das Lewis Carrolls Die Abenteuer von Alice im Wunderland? Wo gibt es ein Hummerballett, inklusive Beschreibung der Tanzschritte, die man mit den Hummern durchführen muss?
Also Tom Sawyer will ich jetzt mal ausschließen. Das habe ich sehr oft gelesen und erinnere mich an kein Hummerballett. Was war nochmal das erste?
Erich Kästners Die Konferenz der Tiere.
Konferenz der Tiere ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Und Alice im Wunderland auch. Ich sag mal Alice im Wunderland, aber ohne Garantie.
Es ist Alice im Wunderland. Da wird Alice beigebracht, wie man mit Hummern ein Ballett tanzt. Man muss sie vor allem, das ist der wichtigste Punkt, sehr weit ins Meer schmeißen an einer bestimmten Stelle.
Ist doch ein schönes Buch, vielleicht muss ich es schnell nochmal lesen.
Da tauchen so viele schöne Tiere auf. Oder? Also wenn eine Tierfrage kommt, sag einfach immer Alice im Wunderland, okay. Das wird richtig sein.
Okay. Ich habe eine Quizfrage von Hanna mitgebracht. Die hat uns eine sehr nette Mail geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal kurz vorlesen. Ich habe lange nach einem guten Bücherpodcast gesucht und bin sehr oft enttäuscht worden, bis ich euren Podcast gefunden habe. Ihr habt immer eine gute Mischung und irgendwas ist immer dabei, was mich interessiert. Das freut uns doch großartig. Sehr, liebe Hanna. Und Hanna ist Bibliothekarin an einer Unibibliothek. Das passt ja zu dem letzten Buch, was wir hier gerade hatten mit Amy, und hat uns auch eine Bibliotheksfrage geschickt. Die ist eigentlich fünfteilig. Ich habe jetzt mal auf drei reduziert.
Okay.
Und zwar ist die Frage, aus welchem Buch stammen die folgenden BibliothekarInnen? Der erste ist, glaube ich, relativ einfach. Jorge von Burgos.
Da würde Daniel jetzt vor Aufregung unter die Decke gehen wahrscheinlich. Das ist der Name der Rose von Umberto Eco.
Sehr gut. Zweites, Irma Pintz.
Kriege ich einen Multiple Choice?
Das ist schon ziemlich schwierig.
Ja.
Multiple Choice, muss ich mir schnell ausdenken, weil sie keins mitgeschickt hat. Warte kurz, pass auf, wir reduzieren auf zwei und ich denke mir jetzt noch schnell einen Multiple Choice aus.
Oder sag doch mal drei, vielleicht kann ich das in der Zwischenzeit lösen.
Ja, oder ich sage dir drei, Mrs. Phelps. Zwei und drei sind Kinderbücher. Zweitens sage ich...
Die Schule der magischen Tiere.
Nein, nein, nein. Sehr, sehr, sehr bekannte, international bekannte Kinderbücher.
Harry Potter.
Sehr gut. Ha. Wer ist jetzt der von Harry Potter?
Mrs. Phelps.
Nein.
Irma Pintz.
Und siehst du, und das wusste ich auch nicht,
aha,
dass eine Bibliothekarin bei Harry Potter ist mir total irgendwie entgangen oder habe ich vergessen, keine Ahnung. Irma Pintz, Bibliothekarin bei Harry Potter, und Mrs. Phelps ist Bibliothekarin in Roald Dahls Mathilda.
Ah, das habe ich nie gelesen.
Ah, dann konntest du es nicht wissen. Ich fand es aber trotzdem so eine schöne Frage, wenn auch sehr schwierig. Und du hast ja bei eins sehr gut sofort geantwortet. Vielen Dank, Hanna, auf jeden Fall. Guck mal, da haben wir Jan sogar mit dieser Bibliothekarenfrage ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Wenn es schon draußen nicht war.
Wenigstens da. An Mathilda erinnere ich zumindest den Schokokuchen, den du mal gemacht hast. Der war sehr lecker.
Der war sehr gut.
Schokokuchen und Bibliothek verträgt sich auch nicht so ganz.
Guck mal, Jan, ich mache eine bedeutungsvolle Bewegung.
Ah, lassen Sie mich raten, Sie sind Buchredakteurin.
Nein, ich habe mich nach der Bestsellerdose geschmissen, die hier auf dem Boden steht.
Sehr schön.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Bestsellerdose. Bevor ich die öffne, die Dose der Pandora, kurz müssen wir eingehen auf die Dinge, die da überhaupt drin sind. Wir haben nämlich jetzt öfter schon mal das Feedback von Hörerinnen und Hörern bekommen, dass Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Bestsellerlisten und unter anderem auch die Frage bekommen, warum da nicht auch Taschenbücher drin sind. Also, unsere Bestseller-Challenge soll ja Bücher einordnen, die gerade sehr im Gespräch sind. Das ist ja Sinn dieser Rubrik in unserem Podcast. Und das sind vor allem die Bücher der Spiegel-Bestsellerliste und das sind Hardcover-Bücher. Taschenbücher, also die, es gibt eine Taschenbuch-Bestsellerliste, aber da sind eben oft Titel drauf, die als Hardcover schon vorher erschienen sind und wir auch schon in dieser Bestseller-Challenge hatten. Insofern ergibt das nicht besonders viel Sinn. Aber es gibt natürlich auf der Taschenbuch-Bestsellerliste auch Originalausgaben. Und die werden in Zukunft mit in diese Dose wandern, haben wir uns überlegt. Und dann, damit nicht genug, es gibt ja auch noch eine Paperback-Bestsellerliste. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Paperback und Taschenbuch?
Ja, der ist gar nicht so leicht rauszukriegen. Im Englischen gibt es gar keinen, das sind Taschenbücher, Paperbacks. Im Deutschen eben. Gibt es den Unterschied im Namen. Taschenbuch ist eben das Buch, was ein Softcover hat, zum mhm. einen, was also leichter ist, was auch ein anderes Format hat, was man besser in die Tasche stecken kann, deswegen Taschenbuch. Gibt es übrigens seit dem 19. Jahrhundert und in Deutschland seit ungefähr den 1950er Jahren. Aber das Paperback ist im Deutschen ein Taschenbuch, das etwas hochwertiger ist. Das hat eine etwas andere Papierart. Der Umschlag ist dicker, das Cover ist möglicherweise auch ein bisschen liebevoller gestaltet.
So Klappbroschüre, ne? Ist das doch auch.
Richtig, sowas auch.
Manchmal, wenn man, also wenn man noch ein bisschen was einschlagen kann und das ein bisschen stärkere Pappe ist.
Genau. Paperbacks sind in der Regel eigentlich immer Taschenbücher, aber sie sind ein bisschen größer als das klassische Taschenbuch. Mhm. Also lassen sich nicht so leicht in die Tasche reinstecken. Kennt man vielleicht auch von englischen oder amerikanischen Taschenbüchern, die sind ja oft viel größer als unsere Buchregalformate. Habe ich immer Probleme, wenn welche kaufe.
Ja,
und so ist das eben auch bei Paperbacks. Und dann gibt es auch noch zu diesen beiden besten Listen, die wir haben, eine
drei
Liste,
haben wir jetzt ja inzwischen
drei,
schon, Hardcover,
genau.
Paperback, Taschenbuch.
Und wir haben ja schon eine, die wir auch ganz lange immer schon mit in den Topf werfen. Das ist die Liste der unabhängigen Buchverlage, die Independent-Liste, die wird einmal im Monat vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zusammen mit der Media Control GmbH erstellt. Da wird also geguckt, welche Bücher aus unabhängigen Verlagen sind die, die sich am besten verkaufen. Und davon haben wir auch immer schon welche reingeworfen, wenn da spannende Bücher drin sind, die es nicht auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft haben.
Und da sind wiederum Hardcover und Taschenbücher und Paperbacks gemischt. Aber da können wir auch nicht immer alle in unsere Dose packen, weil da zum Beispiel, glaube ich, seit, keine Ahnung, 10 Jahren Stolz und Vorurteil von Jane Austen
draufsteht. Ja, ist immer noch drauf. Ich habe heute Morgen geguckt.
Zum Beispiel. Und das ergibt halt dann nicht so viel Sinn, denn, um nochmal zur Ursprungsdefinition zurückzukehren, Bestseller-Challenge soll Bücher einordnen, die gerade sehr im Gespräch sind. Diese ganze Erklärung können wir jetzt natürlich nicht in jeder Folge wiederholen. Also merkt euch einfach, ab hier in unserer großen orangefarbenen Ex-Keksdose sind Titel von verschiedenen Bestsellerlisten drin. Und da ziehen wir. Wolltest du noch eine Erklärung?
Nee, ich wollte sagen, natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Bestsellerlisten, Sachbücher, Krimis und alles
TikTok.
Mögliche, TikTok. Aber wir müssen uns ja auf etwas beschränken und da sind schon genug spannende Bücher drin. Denn Ziel ist ja eben auch, möglichst Bücher rauszuziehen, die viele Menschen schon mal gelesen haben könnten. Und die anderen, die nehmen wir dann manchmal bei Sonderfolgen. Also, dass wir in der Krimi-Bestseller-Folge auch mal auf Krimi-Listen schauen. Das sind dann die Ausnahmen.
Aber Taschenbücher, Originalausgaben mit reinzupacken, finde ich ganz gut, weil das ja für viele, das wiederum auch ein Feedback, was wir oft bekommen haben, dass ihr sagt, stellt doch mal mehr Taschenbücher vor, auch für den kleinen Geldbeutel oder damit man die besser transportieren kann. Und viele Autoren und Autorinnen erscheinen ja auch nur im Taschenbuch und die wollen wir hier natürlich gar nicht unter den Tisch kehren. Dann darfst du jetzt mal ziehen aus diesem Füllhorn.
Und du hast ja schon gesagt, Büchse der Pandora. Es ist nicht immer nur schön, was einem da entgegenkommt, aber auch ein paar spannende Sachen sind dabei. Dieses hier.
Ich bin sehr gespannt.
Möchtest du noch ein Stück Hummer zum
Überbrücken, bis du das
Das scheint ein dünnes Buch zu sein, was ich lesen wollte. Annika Büsing, Wir kommen zurecht.
Ah, das ist von der Independent-Liste tatsächlich. Das habe ich vorhin noch nachgeguckt. Das ist schön.
Annika Büsing hatten wir ja Nordstadt. Das haben Daniel und ich schon vor gar nicht allzu langer Zeit noch einmal für Schulklassen empfohlen.
Koller, das zweite Buch, das fanden wir ganz großartig, weiß ich noch. Also das Neue habe ich auch noch nicht gelesen. Ich bin gespannt. Und um diesen Bestseller zu lesen, Annika Büsing, Wir kommen zurecht, habt ihr jetzt ausnahmsweise nicht 2, sondern 4 Wochen Zeit. Denn den Bestseller für die kommende Folge in 14 Tagen haben wir nicht ausgelost, sondern ausgesucht. Das ist der Roman von Christoph Kramer, Das Leben fing im Sommer an. Diese Folge mussten wir nämlich etwas voraufzeichnen, weil ich jetzt gleich in den Urlaub fahre und Daniel auch nicht da ist, weil er auf Hochzeitsreise ist.
Da, 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 da.
Da, 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 da. Und das sei ihm absolut gegönnt. Deswegen haben wir eben die kommende Folge schon mal vorab aufgezeichnet und da keinen aktuellen gezogenen Bestseller drin. Das heißt, ihr könnt jetzt für die nächste Folge in 2 Wochen Christoph Kramer lesen, Das Leben fing im Sommer an, und für die übernächste Folge in 4 Wochen schon mal Annika Büsing, Wir kommen zurecht. Das sind beides nicht so dicke Bücher. Insofern kann man das gut schaffen in 4 Wochen, denke ich.
Und dann habe ich auch noch mehr Zeit, mir eine schöne Vorspeise auszudenken, die uns vielleicht beiden ein klein bisschen besser schmeckt für in 4 Wochen.
Ich bin gespannt.
Also,
denn du wirst sie herstellen.
Ich werde sie herstellen und ich habe...
Hast du schon eine Idee?
Ja, jetzt wo ich weiß, dass du nicht so experimentierfreudig bist.
Oh Gott.
Das weiß ich ja schon länger. Nein, keine Sorge. Also, lest doch gerne mit und schickt uns eure Meinung zu Annika Büsing. Gern auch zu Christoph Kramer, auch wenn wir in der Folge selbst dann nicht darauf eingehen können. Aber wir freuen uns über jede Mail von euch.
Absolut, das interessiert uns gerade bei Christoph Kramer. Kramer.
Zumal, Spoiler, ich bin anderer Meinung.
Jan ist anderer Meinung als Daniel und ich.
So, mehr wollen wir hier nicht verraten, sondern hört es euch am besten selber an. Stichwort Bücher raus aus der Komfortzone.
Genau. Bis zum nächsten Mal, sagen wir dann an dieser Stelle. Und ich hoffe für euch auf schöne Sommertage. Bisher hatten wir noch nicht so viele.
Ja, das wünschen wir euch auch. Viel Sonne, wo immer ihr seid, viel gute Bücher im Gepäck und viel Podcasts.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bisschen Hummer.
Ja.
Haben wir noch.
Es ist bei mir wirklich die Cocktailsoße. Der Hummer ist eigentlich okay, aber Cocktailsoße
ist nicht dein Fall.
Also es schmeckt ja gar nicht so fischig. Das kann man schon essen.
Es schmeckt wirklich hauptsächlich nach Cocktailsoße.
Ja.
Aber die Konsistenz ist ganz angenehm, finde ich.
So ein bisschen wie Hühnchen, ne?
Ja, die Konsistenz.
Die Konsistenz.
Magst du magst du natürlich nicht, aber hast du dich schon mal überwunden, Calamares zu essen?
Ja.
Das finde ich ist ja eine sehr problematische Konsistenz.
Ja.
Das möchte ich jetzt hier gar nicht näher ausführen. Also das kann ich gar nicht essen, konsistenzmäßig.
Nein, also wenn das Buch Die Calamares-Taucherinnen auf der Bestsellerliste landet, lass es uns überspringen.
Dann gehst du tauchen, aber ohne Calamares zu essen.
Und hier wie immer unser Podcast-Tipp. Und heute legen wir euch Lost Sheroes ans Herz. Da geht es um Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen.
Ja, Host Milena Straube stellt euch in jeder Folge eine Frau vor, die Großes geleistet hat, die Vorkämpferin, Pionierin, Role Model war, aber in den Geschichtsbüchern kaum auftaucht.
Zum Beispiel die Sozialistin Clara Lehmlich oder Hedwig Dohm, eine Schriftstellerin und Pionierin der Frauenbewegung, die man völlig zu Unrecht heute hauptsächlich nur noch als Großmutter von Katja Mann, der Frau von Thomas Mann, kennt. Dabei hat sie tolle Romane geschrieben wie Werde, die du bist, ein Buch über eine alte Frau, die sich in einen jungen Mann verliebt und dafür in die Irrenanstalt wandert.
Ja, die war sehr cool, Hedwig Dohm. Alles, was ich über die bisher gelesen habe, hat mich ziemlich begeistert. Lost Sheroes ist ein Podcast von Cosmo. Hört da unbedingt mal rein. Den Link gibt's bei uns in den Shownotes.